Sie wissen ja, wie Frauen sind. Sie lungern rum und schminken sich. Für diesen Satz über Schwimmerinnen während eines Wettkampfs bei den Olympischen Spielen ist der Eurosport-Kommentator Bob Ballard gerade abgezogen worden aus dem britischen Kommentatorenteam. Ein Beispiel für eher verunglückte Arbeit eines Sportreporters. Ein anderes, sehr viel positiveres, auf jeden Fall enorm mitreißendes Beispiel haben wir vorher gehört in der Sendung. Der Live-Bericht des ARD-Reitsportkommentators Carsten Soestmeier zum historischen Goldritt von Vielseitigkeitsreiter Michael Jung. Und diese beiden vielleicht extremen Beispiele führen uns zur Frage, was macht denn einen guten Live-Sport-Kommentar aus? Und das wollen wir klären mit Michael Schaffrath. Er ist Professor für Sportkommunikation an der TU München und hat sich in mehreren Studien und Untersuchungen mit Sportberichterstattung auseinandergesetzt. Herr Schaffrath, grüße Sie.
Guten Tag, Herr Gramlich, beste Grüße aus München.
Herr Schaffrath, Live-Sport-Kommentar, das ist ja so eine Mischform aus Reportage. Es werden Live-Eindrücke beschrieben, möglichst nah am Ereignis und auf der anderen Seite aber auch Meinung. Es wird eingeordnet, auch eine Kommentierung ist ja eigentlich fast ausdrücklich erwünscht. Ist das damit so eine Art Königsdisziplin im Journalismus oder zumindest sehr, sehr herausfordernd?
Ja, auf jeden Fall. Es ist eine Disziplin, die verschiedene Kompetenzen bündeln muss. Auf der einen Seite eine hohe Fachkompetenz. Kommentatoren müssen sich exzellent in der Sportart auskennen. Sie müssen absolut regelsicher sein, um Schiedsrichterentscheidungen, wie Sie schon gesagt haben, auch einordnen zu können, erklären zu können. Man muss taktische, technische Hintergründe auch erkennen können und man muss viel über die Protagonisten wissen, also über die Athletinnen und Athleten, Trainer, Funktionäre. Und neben dieser hohen Fachkompetenz braucht man auch eine sehr gute Vermittlungskompetenz. Also die Kommentatorinnen und Kommentatoren müssen in der Lage sein, die visuellen Eindrücke sofort in Sprache zu übersetzen. Das müssen sie verständlich machen. Sie sollten anschaulich formulieren können und dabei auch noch grammatikalisch fehlerfrei bleiben. Also eine abwechslungsreiche Wortwahl auf der einen Seite mit einer hohen Sprachvarianz sind wünschenswert. Weniger abgedroschene Floskeln und Metapher sollten raus sein. Und einen Aspekt würde ich gerne noch in Bezug auf Fernsehen nachschieben.
Bitte.
Im Fernsehen gilt eigentlich, Reden ist Silber und Schweigen kann Gold richtig sein. Denn die verbale Duplizierung des ohnehin Sichtbaren, also des beschreibenden Elements, was Sie auch angesprochen haben, das ist im Fernsehen kontraproduktiv, weil der Zuschauer, die Zuschauerin ja ohnehin was sieht. Dafür ist die Komponente des Bewertens, des Einordnens, des Erklärens viel wichtiger. Es heißt ja auch Kommentierung und es kommt ja nun von Kommentar.
Ja, kenne ich. Also vom Bildschirm denkt man manchmal noch, ach, jetzt kann er auch mal ein bisschen die Klappe halten, ich sehe es ja. Aber wer auf jeden Fall auch in diesem Fall die Klappe gehalten hätte besser, das ist Bob Ballard. Dem, wenn wir uns das Beispiel mal anschauen, was ihm nicht gelungen ist, das ist ja eigentlich relativ offensichtlich. Sexistische Kommentare haben auch in der Sportberichterstattung nichts verloren, oder?
Absolut nicht. Das gilt aber auch für jede Art von Alltagskommunikation. Das ist kein besonderes Kriterium für Sportkommentierung, die natürlich im öffentlichen Raum stattfindet, insofern auch unter einer großen öffentlichen Beobachtung, also auch von Printkollegen oder auch von Radiokolleginnen und Kollegen, die da auch genau hinhören, was sagt denn so ein Fernsehkommentator, und das dann auch massiv kritisieren. Ja. Oftmals auch zu Recht, wie in diesem Fall.
Das andere Beispiel, Carsten Soestmeier, was hat er mit seinem Bericht geschafft oder richtig gemacht?
Also Carsten Soestmeier kommentiert ja nun nahezu alle Reitsportdisziplinen in der ARD seit, ich sage jetzt mal gefühlt 100 Jahren, das stimmt nicht ganz, aber sagen wir mal 30 Jahre sind es sicher, vielleicht auch etwas mehr. Und ich habe über Carsten Soestmeier mal vor Jahren in einer Laudatio gesagt, Carsten Soestmeier kommentiert so Reitsport, als ob er früher selbst mal Pferd gewesen wäre. Das heißt, er kann sich unglaublich gut in die Situation von Reiter und Pferd hineinversetzen, ist ein absoluter Experte mit einer unglaublich profunden Erfahrung und, wie wir gestern auch gehört haben, mit einer unglaublichen Leidenschaft, ohne seine journalistische Distanz, ohne seine journalistische Kritikfähigkeit aufzugeben bei aller Emotionalität, obwohl ich ansonsten es eher so mit Hajo Friedrichs halte, dem alten Anchorman der Tagesthemen, der gesagt hat, Journalisten dürfen sich nie mit einer Sache gemein machen, auch nicht mit einer guten.
Aber es war tatsächlich interessant. Man hatte den Eindruck, er hat sich fast mehr gefreut über den Erfolg als Michael Jung selbst. In einer Studie, die Sie vor einigen Jahren an der TU München durchgeführt haben, kommen Sie zu dem Schluss, den perfekten Kommentar gibt es nicht. Was heißt das, dass wir, die wir zuschauen oder zuhören, von der Sportberichterstattung auch oftmals zu viel erwarten?
Ja, ich weiß nicht, ob der Zuschauer zu viel erwartet, aber mein Eindruck ist seit Jahren, dass einigen Zuschauern nur wenig gut genug ist. Es ist ja so, in der Kommunikationswissenschaft, wenn wir über perfekten Kommentar reden, dann reden wir über Qualität. Und Qualität ist dann nie etwas Absolutes, was für ein für alle Mal für immer feststeht, sondern immer etwas Relatives. Wir sagen in der Kommunikationswissenschaft, Qualität ist eine Art Beobachtungskonstrukt. Und dieses Beobachtungskonstrukt hängt ab vom subjektiven Urteil verschiedener Akteure. Und unser Dilemma auch in der Kommunikationswissenschaft ist, dass diese Subjektivismen verschiedener Akteure zu konfligierenden Anforderungsprofilen beim Sportkommentar führen. Und deshalb, weil die Ansprüche so unterschiedlich sein können, ja, deshalb kann es den perfekten Kommentar nie geben.
Wenn wir zum Schluss noch die Perspektive wechseln von der Zuschauerseite auf die Kommentatorenseite, die müssen ja in der Tat einiges aushalten, inzwischen mit teils heftigen Shitstorms umgehen. Beispiel die ZDF-Journalistin Claudia Neumann, die sich anhören muss, sie soll doch Kunstturnen oder rhythmische Sportgymnastik kommentieren oder ob sie eine Erlaubnis habe, sie außerhalb der Küche aufzuhalten, oder Bela Reti, der sie nach dem WM-Finale beschimpft wurde, blinder sei nur noch ein Fisch namens Wanda. Also wie viel muss oder kann diese Berufssparte aushalten?
Die Kritik an Sportkommentatorinnen und Sportkommentatoren, die ist so alt wie die Sportkommentierung selbst. Also das ist nicht wirklich neu. Was sich aber verändert hat und wie ich finde dramatisch verändert hat im Social-Media-Zeitalter, ist, dass sich viele Menschen massiv im Ton vergreifen. Da geht es ja längst nicht mehr um sachliche, weiterführende oder vielleicht sogar berechtigte Kritik, sondern da geht es um nichts anderes als um Diffamierung bis hin zum blanken Hass. Und die sogenannten sozialen Medien degenerieren für mich als Kommunikationswissenschaftler oft zu asozialen Medien. Vielen Zuschauerinnen und Zuschauern, die sich in Hasstiraden, in Verbalinjurien ergehen, übersehen dabei auch häufig, meist aus eigener und teilweise nicht ganz grenzenloser Dämlichkeit und Dummheit, dass Social Media kein rechtsfreier Raum ist, sondern dass Zuschauerinnen und Zuschauer, Instagram oder TikTok oder was haben wir noch, X oder Facebook, wie auch immer, dass sie mit mancher Kritik auch die Persönlichkeitsrechte von Sportkommentatorinnen und Sportkommentatoren verletzen. Und ich sage eben dämlich, sind sie teilweise oder dumm, weil sie mit ihrer Kritik oftmals auch die Persönlichkeitsrechte von Kommentatorinnen und Kommentatoren verletzen und sich dabei nach Paragraph 185 unseres Strafgesetzbuches dem Straftatbestand der Beleidigung aussetzen oder diesen erfüllen. Und wenn Sie Claudia Neumann ansprechen, die Kommentare, die Sie jetzt vorgelesen haben, ja, die soll sich außerhalb der Küche aufhalten oder lieber Kunstton kommentieren, das waren ja ganz harmlose Dinge, sondern Sie haben eben ja über Sexismus geredet und da sind natürlich sehr viele Persönlichkeitsrechte auch in Richtung Stichwort Sexismus verletzt worden bei Claudia Neumann. Und dass man sich da dann dagegen wehrt, das halte ich für absolut legitim und auch für absolut notwendig und legal.
Also es gibt nicht nur gute und schlechte Sportberichterstattung, sondern es gibt auch gute und schlechte Kritik an Sportberichterstattung. Michael Schaffrath war das, Professor für Sportkommunikation an der TU München. In SWR Kultur am Morgen haben wir gesprochen darüber, was gute, aber auch was schlechte Sport-Live-Berichterstattung ausmacht. Herr Schaffrath, danke Ihnen sehr.
Ja, gerne. Grüße aus München.